Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina. Neben mir sitzt Pascal, mein Co-Founder. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil über Pascal, der nackt jemanden bei uns in der Wohnung begegnet ist. Und im zweiten Teil haben wir Alex zu Gast von Hot Boys Cry. Und er erzählt uns, wie er eine unglaublich wichtige und sehr zeitlich relevante, kulturell starke Brand launched, beziehungsweise gelauncht hat. Und wir sprechen mit ihm so ein bisschen über seinen Werdegang. Ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, eine meiner Lieblingsfolgen vielleicht.
Ja, selbst würde ich unterschreiben. Ist richtig, ja? richtig gut geworden, ja.
Also Leute, falls euch der erste Teil nicht interessiert, es gibt zum zweiten, weil der ist wirklich gut. Und damit ganz viel Spaß.
Paulina, einsteigen, dabei sein.
Jetzt ich möchte, dass du erzählst, wem du nackt in unserer Wohnung begegnet bist.
Das hast du ja einfach original. Du hast ja einfach original jetzt schon den Clou geklaut.
Ja, aber getroppt. Ich finde, das ist ein richtig guter Hook.
Das ist auf jeden Fall ein guter Hook. Ich muss sagen, das war einer der peinlichsten Momente, die ich seit langem hatte.
Das kann ich mir nur vorstellen.
Also ihr müsst euch das so vorstellen. Ich hatte bis dahin einen richtig guten Start an den Tag. Ich war laufen, schön 10 Kilometer. Ich hatte ja so Probleme mit meiner Achillessehne. Das hat alles gut funktioniert. Komm nach Hause und so nach so einem geilen Lauf ist man halt so richtig so good mood, high energy. Und dann gönne ich mir immer so die Cherry on the Cake. Ich gönne mir so eine eiskalte Dusche. Das klingt immer noch so nach Folter, aber das tut auch weh. Und danach hat man aber so echt die beste Laune.
Man ist so richtig sharp, ne?
Ja, man ist richtig sharp. Ich habe echt das Gefühl, das boostet so die Stimmung. Ich komme da raus. Ich war so, boah, ist das ein geiler Tag. Let's go.
Du kommst raus, aka du bist nackt mit deinem Schniedel da am Rumwedeln.
Genau,
ne?
Ich bin original. Ich habe nichts an, wie man halt kommt aus der Dusche, wenn man halt zu Hause ist. Und man muss da sagen, ich war auch früh unterwegs. Oh. Morgens früh um 6 Uhr auf der Piste gewesen. Das heißt, ich kam zurück, war vielleicht so 7. Und du hast noch geschlafen, auch schön an der Matratze geschnorchelt. Und ich bin so im Badezimmer und höre so ein Klopfen aus der Küche. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass unser Badezimmer ist quasi wie so ein Sandwich. Also zur linken Seite ist die Küche und zur rechten Seite ist das Schlafzimmer. Ja. So, und dann komme ich auf den Flur, kommt Mann auf den Flur und dann, beziehungsweise ich bin dann rausgegangen, dachte mir so, hä, was klopft das denn so? Ich war voll irritiert, weil ich wusste ja, dass du schläfst. Und guckst so auf die Schlafzimmertür und die ist zu und dachte mir so, hey, das macht doch keinen Sinn, weil wenn du in der Küche wärst, warum würdest du erstens klopfen und zweitens, dann hättest du die Schlafzimmertür aufgelassen. Und dann stehe ich da so nackt im Flur, gehe Richtung Küche und auf einmal kommt ein Kopf, also wirklich wie im Film, kommt ein Kopf, der aus der Küche guckt in den Flur, guckt mich an, guckt erst mal in Augen und dann so dieser scannende Blick, Augen, Brust, Bauch und alles, was danach kommt und ich sehe diese Person. Mein erster Gedanke war wirklich so, fuck, ich muss jetzt sofort in Angriffsmodus gehen. Da ist eine fremde Person. Und dann, weil es war halt auch eine Frau und die hatte auch so dunkle Haare und die war ein bisschen älter aus, dachte mir so, okay, bin ich irgendwie, habe ich mir das Gehirn weggefroren irgendwie? Bist du jetzt irgendwie krass gealtert über Nacht? Haben wir irgendwas Falsches gegessen oder so? Und dann in diesem ganzen Moment habe ich gemerkt, oh mein Gott, das ist unsere Putzhilfe. Ja. Das ist unsere Putzhilfe, die da ist. Und dann habe ich eigentlich das Traurigste gemacht auf der ganzen Welt. Ich habe mich umgedreht. Ich dachte, das war in dem Moment der beste Schutz und habe denen einfach meine nackte Poperze gezeigt. Mein Kopf, die Schulter gedreht und meinte einfach nur so, oh mein Gott, sorry, das ist mir so peinlich. Und dann bin ich wie so ein kleiner, ertappter Junge ins Schlafzimmer gezuckelt, ey.
Du hast mich angeguckt, als hättest du ein ausgestorbenes Mammut gesehen.
Also ich war wirklich...
Du standst vor mir und warst so, Paulina, da draußen steht die Putzhilfe. Und dann hast du so an dir selber runtergeguckt. Das war sehr witzig.
Es war wirklich krass, vor allem diese... Also ich kam mir mit so einer Selbstsicherheit, einem Selbstbewusstsein aus dieser Dusche raus. Ich hab gedacht, ich bin King Louis. Und so stehst du dann halt auch da im Flur und auf einmal hast du echt das Gefühl, du schrumpfst zusammen.
Unsere arme Putzhilfe,
die hat mir echt geflasht. So, die tat mir so unendlich leid. Und man muss sagen, danach...
Wir haben Holland in Not in dieser Wohnung.
Wir haben einfach fluchtartig diese Wohnung verlassen.
Man muss dazu sagen, ich hatte die Weenie halt noch. Ich hatte ja noch die Tina, den Hund, auf den ich immer aufpasse, die es halt nicht so geil findet, wenn fremde Leute in die Wohnung kommen. Ich also irgendwie mir innerhalb von 5 Sekunden Unterhose, Hose, Pulli, alles angezogen. Tina auf den Arm. So, Tina hat gar nichts mehr gecheckt, weil sie hat zu dem Zeitpunkt mit mir im Bett gelegen. Sie
hat selber noch geschlafen.
Sie hat selber noch gepennt. Ich Tina auf den Arm genommen, ich raus, Tina die Putzfrau gesehen, die Putzfrau Tina gesehen. Also wir waren natürlich auf meinem Arm und Tina natürlich erstmal... Und die Putzfrau aus, die Putzhilfe so, what the fuck? Und dann, Alter, dann haben wir wirklich, glaube ich, innerhalb von, also wirklich 5 Minuten.
Das Haus verlassen. Angezogen, und dann raus. Einfach nicht mal
ich
gefrühstückt,
einfach ausgezogen. Ich habe mich, glaube ich, 50 Mal bei ihr entschuldigt. Ich habe sie so oft in den Arm genommen und sie mich. Und sie war die ganze Zeit so, kein Problem. Und ich war die ganze Zeit so, Gott, wie konnte mir das passieren? Weil ich, um es aufzulösen, das ist halt, die sind Mama und Tochter, die kommen immer zu uns und supporten uns. Und ich hatte halt mit der Tochter geschrieben, sie meinte so, ja, wann können wir kommen? Und ich so, ja, ist egal. Aber ich dachte halt nicht, die sind nie so früh da. Nie.
Naja gut, egal ist halt auch so.
Egal ist egal, Tür. Genau. Ja. Und ihre Mama hatte dann auch gesagt, so ja, wir dachten, ihr seid im Urlaub. So. Und ihre Tochter hat halt eine Augen-OP, deswegen wollte sie sie vom Arzt abholen und war halt derbe früh da.
Ah, okay.
Oh, ja, keine Ahnung, ey, my bad. Es war einfach, es tat mir so leid, es tat mir für alle so leid, es tat mir für dich so leid, es tat mir für unsere Putzhilfe so leid.
Doggo. Oh. Naja, hey, passiert, es war auf jeden Fall ein extrem witziger Start an den Tag.
Extrem witzig, ja.
Ey, ich habe ganz ehrlich, ich habe eine Liste von Themen, da könnten wir jetzt, glaube ich, die nächsten 32 Jahre drüber reden.
Okay.
Aber der zweite Teil mit Alex ist phänomenal gut geworden.
Oh, bombastisch.
Und auch lang, deswegen, ich würde eigentlich sagen, lass uns die Themen fürs nächste Mal aufsparen und direkt reingehen, oder?
Ja, viel Spaß euch.
Okay, viel Spaß euch.
Und jetzt kommt wieder die unbezahlte Werbung für Hunde im Berliner Tierheim. Heute stelle ich euch Fritzi, Franz und Jean vor. Und das geht an alle Leute, die immer sagen, ja, ich will aber einen Welpen. Und zwar sind das 3 kleine Welpen, die aktuell im Berliner Tierheim sitzen und auf ein neues Zuhause warten. Die 3 sind alle Boston-Terrier-Mischlingswelpen. Pascal lehnt sich gerade rüber und will auch mal gucken. Ganz, ganz süß.
Vor allem fesche Outfits haben die auch an.
Ja, weil denen kalt ist, weil die noch ganz jung sind. Boston-Terrier gehören ja zu so Platschneuzern, die ich persönlich sehr liebe. Aber leider weisen die 3 auch Qualzuchtmerkmale auf, wie die meisten Hunde, die quasi zu dieser Kategorie gehören. Die müssen natürlich noch sehr viel lernen, sind unerzogen, noch nicht richtig sozialisiert, aber das sind im Endeffekt alle Welpen. Also, wenn jemand Interesse hat, meldet euch beim Berliner Tierheim.
Heute haben wir bei uns Alex von Hot Boys Cry. Herzlich willkommen.
Yay! Chief Crying Officer.
Das ist gut.
Ja, Chief Crying Officer. Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Richtig schön. Ich finde, die Farben deiner Brand passen perfekt zu unserem Studio. Wir haben hier komplett blauen Backdrop. Du hast eine blaue Cap auf, weiße Socken blaue mit blauer Schrift, perfekt. Blaue Hoodie ist eigentlich astrein abgestimmt.
Ja. Sieht mehr aus wie dein Set als wie unser Set.
Ja, genau. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie es sich noch entwickelt, aber ich hoffe mal, dass die blaue so on trend bleiben wird.
Hundertprozentig. Freut mich riesig, dass du hier bist. Ihr habt ja echt, würde ich mal so sagen, ordentlich Welle gemacht mit Hot Boys Cry. Auf Social im Dezember war das.
Ja.
Also mein Feed war voll auf jeden Fall. Viele Leute haben drüber geredet. Deswegen sind wir heiß wie Frittenfett, da heute mal ein bisschen reinzutauchen. Und wir kennen uns aber schon vorher. Nicht Ewigkeiten, aber wir kennen uns ja eigentlich von einem anderen Venture, was du hattest. Mhm. Wollen wir da einmal kurz reintauchen, dann so ein bisschen zu Hot Boys Cry rüber pivoten, was du machst, wo du herkommst, was so dein Antrieb ist?
Ja. Super gerne. Wo hat es alles angefangen? Ich glaube, ich habe damals bei Adidas gearbeitet, deswegen auch auf sportlicher Ebene.
Ach, das wusste ich gar nicht. Okay.
Mit dem Mann von Selina.
Mit dem Mann von Selina.
Und Selina ist unsere People- und Culture-Managerin. Und daher kennen Alex und Selina sich.
Genau.
Es ist alles diese Welt ist Wahnsinn.
Daher kommt da auch deine Running-Obsession.
Ja, genau. Ja.
Bist du auch so obsessed mit Running?
Sehr obsessed, ja.
Wieso geht ihr nicht mehr zusammenlaufen?
Hast du geschafft.
Das hatten wir schon seit 4 Jahren geplant.
Das ist wirklich traurig, müssen wir machen.
Genau.
Lass uns mal Angriff nehmen, ich bin jetzt wieder richtig im Game dran.
Wo wohnst du?
Prenzlauer Berg.
Okay. Bisschen private Frage vielleicht im Podcast zu stellen.
Welche Straße, welche Hausnummer? Give it to me.
Anyways, okay, Adidas.
Genau, Adidas, das war so 2016 habe ich angefangen und bin dann 2021, habe ich mir gedacht, okay, auch mit der Geburt von meiner Tochter damals, ich muss irgendwas machen, wo ich selber irgendwie was verändern kann. Und mir war das ganze Thema, dass wir irgendwie alle gleich sind, so extrem wichtig und wollte da irgendwas drumherum bauen und damals eben mit Mode so eine Plattform schaffen für die Thema, für die Themen. Hab dann damals die erste Marke angefangen, Mastery Berlin hieß die, wo ich mit so Sockendesigns mit so Kampagnen auf so Themen aufmerksam machen wollte. Zum Thema Running, die erste Kampagne hieß Berliner, dass wir alle gleich sind in Berlin. Da bin ich 100 Kilometer am Stück gelaufen, um so ein Obdachlosenzentrum mit aufzubauen.
100 Kilometer?
Das droppte halt einfach so nebenbei in so einem Nebensatz.
100
Kilometer, genau.
Du kriegst ja schon die Pimpernellen, wenn du 42 rennen musst.
Ja, du und Marco, ihr habt ja kompletten Schaden, ne?
Genau, Marco hat mich auch begleitet, also ein guter Kumpel von uns.
Crazy.
Und das war so ein bisschen die Idee, halt da immer Aufmerksamkeit neben den Produkten zu sammeln. Dann gab es eben die zweite Kampagne mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, wo ich die ersten Blindenschriftsocken der Welt entwickelt habe.
Wow.
In Portugal
mit
meinem Hersteller. Weil ich mir dazu gedacht habe, okay, warum können blinde Menschen dann eben nicht die Botschaften lesen? Und die Botschaft hieß dann Feel Me, die ich zusammen dann mit blinden Menschen entwickelt habe. Die Botschaft, dass eben nicht nur darum geht, dass man die Schrift lesen kann, sondern auch den Mensch innen drin fühlt, wie der Mensch sich fühlt. Und dann gab es mehrere Kampagnen, zum Beispiel mit Luisa Neubauer habe ich die Wake-Up-Socke entworfen, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Und irgendwann kam dann die größte Kampagne, die hieß La Dolce Vulva mit GoFeminin, weil wir durch eine Umfrage herausgefunden haben, dass weniger als 30% wissen, was eine Vulva ist, und wir Sichtbarkeit schaffen wollten. Und vor allem, weil ich eben auch eine Tochter habe, dass es immer noch so krass ist, dass man das nicht irgendwie richtig beigebracht bekommt. Und genau, ich bin auf den Namen mit GoFeminin gekommen, habe das dann eben mit aufgebaut, die Kampagne, und dann wurde das so groß, dass ich dann irgendwann entschieden habe, es als eigene Marke zu machen, weil es halt super schwierig war, mit Mastery Berlin damals den einen Tag mit blinden Menschen zusammenzuarbeiten oder über das Thema Inklusion zu reden, den anderen Tag über Klimawandel, den anderen Tag über Gleichberechtigung. Mm. Und dann war die Idee, okay, La Dolce Vulva war halt einfach irgendwie das Produkt, das sich am meisten verkauft hatte. Es hatten dann ganz auch viele Influencer dann geteilt. Ist auch dann mit so ein paar Aktionen. Ich bin zum Beispiel in dem Berliner Halbmarathon im Vulva-Kostüm gelaufen, vor der Elite. Ein paar Runner hat es ziemlich angekotzt, weil sie gesagt haben, jetzt störst du da die Profis da vorne und so.
Beim Racen oder im Nachhinein?
Im Nachhinein. Okay. Ja, weil das Video halt viral gegangen ist. Also es gab so ein paar Videos, die viral gegangen sind, also die auch wirklich mehr als 1 Million organische Reichweite bekommen haben. Das eine war so Interviews, wo ich mich eben in die Straßen gestellt habe und so Jungs gefragt haben, yo, weißt du eigentlich, was eine Vulva ist? Und die ältere Generation oder vielleicht auch unsere Generation wusste das so gar nicht, und die Älteren noch weniger. Aber dann die junge Generation, also so Gen Z und Jünger, die wussten das halt. Und
okay,
ich bin halt voll durchgedreht, und das hat dann ganz viele Aufrufe bekommen. Und genau, aber wie man sich wahrscheinlich auch vorstellen kann, wenn man so als weißer Cis-Dude irgendwie so diese La Dolce Vulva-Marke macht, auch wenn man dazu sagen muss, ich habe ja auch immer Spenden gesammelt und irgendwie 18.000 Euro Spenden gesammelt mit der Firma für Organisationen, die sich halt wirklich dafür einsetzen, ist natürlich, war es auch natürlich nicht genug, sage ich mal. Und ich habe dann eben auch sehr viel Social-Media-Hate bekommen von jenen Seiten, also von der Feministinnen-Seite, die halt sagen, was vielleicht auch manchmal verständlich ist, wenn man das so auf den ersten Blick sieht, dieser weiße Cis-Dude, der nutzt doch irgendwie nur alle aus, macht jetzt hier seinen Geldbeutel voll und will seiner Tochter einen Porsche kaufen, so gefühlt. Das waren so die einen Kommentare, und auf der anderen Seite, die Kommentare, die ich jeden Tag bekommen habe, waren halt von so AfDlern oder so Rechten, die halt gemeint haben, ja, so ein verweichlichtes Stück Scheiße, nehmt dem seine Tochter weg, also das ist doch so mega unwichtig, das Thema. Und das kam halt irgendwie jeden Tag, und ich bespreche das jetzt auch in der Therapie und glaube, ich habe da auch irgendwie, klar, also ich glaube, viele erleben sowas, ja, aber auch durch den ganzen Stress und so und einfach irgendwie jede Sekunde dann aufs Handy zu schauen, nachdem du einen Instagram-Post lostrittst, ob da irgendwie jetzt wieder ein Kommentar kommt. Das hat dann irgendwann geführt, auch neben finanziellen Struggles, weil ich dann irgendwie mir 4-5 Monate auch die Miete überhaupt nicht mehr leisten konnte, dann irgendwie von meiner Freundin das Gehalt leben musste und es dann auch für die Beziehung sehr herausfordernd war. Als junger Vater, der sich auch sehr unter Druck setzt, irgendwie der perfekte Vater zu sein, selber nicht genügend Zeit zu haben, irgendwie jede Energie in die Firma reinsteckt, das kennt ihr ja auch. Und dann kam es dann irgendwann, kalt konnte ich nicht mehr, wurde dann eben auch eine Anpassungsstörung mit Depressionen diagnostiziert. Und dann habe ich irgendwann eben, das war zu Ende 2023 habe ich dann gesagt, geht nicht mehr weiter. Und das war dann auch irgendwie eine Riesenerlösung, wo ich das für mich so ausgesprochen habe, auch für meine Familie, und habe dann so gesagt, ich öffne jetzt irgendwie alle Türen und ich suche mir jetzt einen normalen Job und ich verkaufe die Firma und habe dann Türen geöffnet und habe dann durch einen guten Freund, den Micha Fritz von Viva Con Agua, habe ich dann auch gefragt, hey, will jemand meine Firma kaufen sozusagen? Habe mich dann auch bei Adidas wieder beworben und durch Micha bin ich dann letztendlich über Umwege dann zu Tarek Müller gekommen von About You, dem ich das dann gepitcht habe, dem ich dann auch die Marke verkaufen wollte. Und ja, meinten halt auch irgendwie alle so, ja, mega cool, was du aufgebaut hast und schade, dass man so auf die Fresse kriegt sozusagen, wenn man sich für etwas einsetzen will. Also sie würden die Marke nicht kaufen, aber sie haben eben ein neues Offer, dass wir eben zusammen was machen, zusammen irgendwie eine neue Marke aufbauen. Und dann habe ich mich in mein Zimmer gesetzt und habe so überlegt, okay, was könnte ich denn jetzt eigentlich so machen und was connected irgendwie so ein bisschen mehr mit mir als Mensch und Person, und ich ja weiterhin diese Vision habe, wirklich irgendwie durch diese Statements oder durch diese Botschaften auch irgendwie andere Menschen zu ermutigen für bestimmte Themen. Dann bin ich halt irgendwann auf Hot Boys Cry gekommen, weil ich eben auch die Statistiken gelesen habe, Männer nehmen sich dreimal öfter das Leben als Frauen, 70% der Männer reden nie über ihre Gefühle, weil sie es nie beigebracht haben, und es hat so mit mir resoniert, weil ich eben an diesen einen Tag denken musste, wo meine Tochter dann zu mir gesagt hatte, Papa, so, warum siehst du eigentlich so traurig aus? So, und Kinder sind ja so ehrlich, und sie hat das halt mich so gefragt, und ich konnte in dem Moment gar nicht auch so antworten, weil ich habe einfach so eine extreme Traurigkeit verspürt. Aber es hat sich irgendwie auch so leer angefühlt. Also ich konnte so dieses Gefühl auch gar nicht so, ich konnte nicht fühlen, so gefühlt. Und das war dann so der Startpunkt eigentlich für Hot Boys Cry, warum ich auch diese Botschaft für mich persönlich so wichtig fand, warum ich mich so extrem damit identifiziere, und dann die Vision eben gekommen ist, andere Männer zu ermutigen, ihre Gefühle zu zeigen, ihre Gefühle kennenzulernen, darüber zu reden, dass es okay ist zu strugglen, dass es okay ist auch zu weinen. Und das war so in kurz die Geschichte und wie ich zu Hot Boys Cry gekommen bin.
Crazy Story.
Also ja, voll emotional.
Ja, also ich bin auch, wow, ich muss das erstmal verarbeiten. Erstmal vielen Dank für die Offenheit und die Transparenz. Ganz großartig. Und ich bin auf der einen Seite irgendwie so begeistert und so schockiert auch, wie es mit dir geht. Also schockiert von der Story, die du erzählt hast, wie viel Hate und Backlash du dann bekommst für eigentlich, also aus meinem Blickwinkel auch eine gute Aktion. Das ist auch oft diese Kritik von Social Media, die es dann in diesen Echokammern sich dann so diese Leute sich gegenseitig in den Wahnsinn schreiben. Ne? Und das ist irgendwie schade, weil es ja an sich ein sehr wichtiges Botschaft und ein wichtiger Wandel und ein gewisses wichtiges Statement ist, was du aussendest. Und dann auf der anderen Seite irgendwie schön, dass du da jetzt ein neues Venture hast. Wieder mit einer Mission, die, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist. Ja, krass.
Ja, ich finde, also ich musste irgendwie auch so, hat mich schon nachdenklich gemacht, was du erzählt hast mit dem Hate. Also ich glaube, über die AfD müssen wir nicht sprechen, über die rechten Arschlöcher, weil, also die sind auch keine Sekunde unserer Aufmerksamkeit wert. Ich kann das irgendwo nachvollziehen als Frau, was so schlimm ist, weil man im ersten Moment diese Abwehrhaltung hat, so dieses Not-All-Men-Thema, ne? So, du merkst irgendwie, da ist ein Mann, der ganz blöd gesagt profiliert sich jetzt mit einem Thema, ne? Also ich kann diesen Gedankengang irgendwie total verstehen, aber ich kenne dich ja. Und ich kenne dich auch als Mensch, also wir kennen uns jetzt nicht super gut, aber I know that it was all good intention. Und das finde ich so gruselig, auch dann einfach mal selber zu reflektieren, wie schnell man eigentlich stereotypisiert, wie schnell man eigentlich, ne? Wir haben das ja auch manchmal, dass ich da einfach sehr schnell, ja, vielleicht meine Schlüsse ziehe oder so, auch einfach aufgrund von dem Patriarchat und irgendwie scheiß Erfahrungen, die man selber sammelt. Aber das ist so schade irgendwo. Ist, ich glaube, dass die Marke, die du jetzt hast, genauso wichtig ist oder anders wichtig. Und wahrscheinlich ist der Weg, den du gegangen bist, total richtig. Sonst wärst du jetzt nicht heute so hier, wie du hier bist. Aber trotzdem ist es auch irgendwie schade und erschreckend zu sehen, wie viel da irgendwo, ja, aus den, ich sag mal, aus den eigenen Reihen, das hört sich jetzt so blöd an, ne? Aber im Endeffekt gibt's die Marke ja jetzt nicht mehr, die eigentlich für ein total wichtiges Thema.
Doch, die gibt's noch.
Gibt's noch? Ah ja, okay.
Die wird auch weiter geführt.
Ja, dann, aber, ja, genau, dann falls, also ist falls, ja super.
Falls jemand in dem Podcast interessiert ist, mit mir vielleicht als Vulva-Ownerin das auch weiter fortzuführen, ja, meldet euch gerne. Also ich glaube, die Marke ist super wichtig und es wäre schade, die das Marke aufzugeben. Das heißt, okay,
aber stopp, da muss ich kurz verstehen. Die gibt's noch, ja. Die läuft auch noch unter deiner GmbH. Ja. Du fokussierst dich jetzt aber eher auf Hot Boys Cry und die läuft nebenbei, oder ja, wie?
Korrekt.
Okay, und eigentlich war das jetzt ein Aufruf nach einer Co-Founderin quasi, oder wie?
Ja, das ist auch ein Thema, das mich sehr, sehr belastet hat, das Thema Co-Founderin. Das kam noch dazu in dieser Zeit, weil ich hatte bestimmt 2 Jahre gesucht nach einer Co-Founderin, die mit mir zusammen die Marke La Deutsche Vulva macht, weil ich schon lange damit gestruggelt habe, das nur alleine als weißer Typ zu machen. Habe da auch viele Gespräche gehabt und krasse Leute. Und da gab es eine Situation, wo ich dann mit einer Kundin im Austausch war, mit der ich mich dann auch irgendwie enger zusammen hingesetzt habe, wo ich auf den ersten Moment dachte, wow, tolle Frau, wäre cool irgendwie. Und dann je näher es gekommen ist oder je tiefer die Gespräche auch waren, war mir eigentlich klar, so, das geht nicht. So, die Person ist zu gleich wie ich. Ich brauche jemanden, der mehr analytisch strukturiert ist, mehr Business Development so in die, um das wirklich aufs nächste Level zu bringen, dass es wirklich lohnen würde. Weil mit der Person hätte ich mich komplett nur verloren in Ideen. Also war meine Ansichtsweise. Und dann hatte ich der Person das dann, ja, ich bin ziemlich schlecht im Nein sagen und Kritik, ich bin nicht so kritikfähig und war dann vielleicht auch nicht so der beste Move, das dann so spät zu sagen. Ich hätte es viel früher sagen müssen, habe es dann irgendwann gesagt, ich kann es nicht mit dir machen, so. Und war auch noch nichts unterschrieben und so. Und dann, war das dann irgendwann so, dass die Person mich verklagt hat, während dem Stress alleine als Gründer, weil sie mir eine Rechnung dann in Höhe von 10.000 Euro gestellt hat für die Arbeiten, die sie schon gemacht hat. Sie hatte mir nur eine PowerPoint geschickt gefüllt und ein paar Ideen, so die ich selber schon hatte, runtergeschrieben. Und das habe ich dann nicht eingesehen, das zu zahlen. Hatte aber auch dann ein Angebot gemacht, irgendwie, ja, ich kann das verstehen, so dass es blöd war und dass du da Zeit investiert hast, aber doch niemals 10.000 Euro. Ich biete dir an, irgendwie 700 Euro oder 1.000 Euro, habe ich gesagt, was immer noch viel Geld für mich war, weil ich eh so finanzielle Struggles hatte. Und dann hat sie mich verklagt, war ich das erste Mal in der Gerichtsverhandlung und ihr kennt das ja vielleicht, aber es dauert so 2-3 Monate bis dahin, bist du dann irgendwie jeden Abend aufgewacht und daran gedacht, irgendwie auch teilweise Panikattacken gehabt und ich glaube, ich auch ein sehr sensibler und emotionaler Mensch bin und es einfach nicht so gut weggesteckt hat. Und das war dann eben auch so eine Story, Thema Co-Founderin, wo ich so gedacht habe, ey, das war schon krass.
Ui.
So. Ja, aber vielleicht dann ja doch die richtige Entscheidung, das nicht mit ihr zu machen.
Ja, absolut. Also wenn man eins Positives daraus mitnehmen kann. Die beste, also ich habe auch so gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören, die beste Entscheidung, so, die ich treffen konnte. Deswegen ja, also ich würde es, glaube ich, immer noch versuchen oder vielleicht findet man ja einen Deal, irgendwie man zusammenarbeiten kann. Ich denke, es könnte auf jeden Fall sinnvoll sein.
Ganz kurz, wie cute wäre das, wenn sich jetzt jemand wirklich auf diese Folge melden würde und das dann wirklich klappen würde? Dann cool. will ich ein Dinner oder sowas.
Dann will ich ja 10.000 Euro haben.
Da will ich 10.000 Euro und sonst gibt es eine Klage. Nein, Spaß.
Ja, was ist denn eigentlich draus geworden aus dem Prozess? Also wie ist der ausgegangen? Kannst du was sagen? Willst du was sagen?
Wir haben uns außergerichtlich geeinigt. Dann, also die Richterin hat ihr natürlich nicht recht gegeben. Ja. Sie hatte gleichzeitig gesagt, dass man ein Anrecht hat auf Bezahlung für geleistete Arbeit. Und ich hätte mich auch querstellen können. Aber ich wollte es einfach nur vom Tisch haben, emotional. Und dann habe ich halt gesagt, okay, 1.400 Euro oder so haben wir uns dann geeinigt. Ja. So.
Oh,
in
Mann,
Raten
ey.
Dann abbezahlt.
Ja. Ich finde sowas auch immer so,
es frisst so viel Energie und es bringt einen nicht nach vorne irgendwie. Und man hat, was du gerade meintest, man hat selber, wenn man was aufbaut, man hat so viele Herausforderungen, sei es Finance, sei es People, sei es Business, sei es Marketing, sei es Geschäftsmodell. Und dann kommt sowas on top, was so viel Energie emotional sowie Kapazität zieht. Und das ist jedes Mal.
Ich habe aber auch das Gefühl, also um nochmal ganz kurz jetzt zurückzugehen, Also verstehe ich voll. Ich finde das, ich habe ein anderes Thema. Ich finde diese Story, die du gerade erzählt hast, das ist irgendwie wie so eine Gründungsstory, die, wie sie im Buche steht, oder nicht? Also auch jetzt nochmal mit dieser, das ist natürlich total, wie sage ich das jetzt, hört sich komisch an, das so auszudrücken, verstehe das nicht falsch, aber mir tut es auch total leid, dass du da, ich würde es jetzt mal Tiefpunkt nennen, irgendwie hattest, ne? Aber irgendwie total motivierend und inspirierend zu sehen, was daraus entstanden ist. Ne? Also diese ganze Message, das ist ja alles, also würde ich mir eine Gründungsstory für Hot Boys Cry ausdenken, dann sähe sie wahrscheinlich aus wie deine Story. Und das finde ich irgendwie total schön und inspirierend, dass aus so einem Tiefpunkt, aus so einem schrecklichen Gefühl sowas Positives entstehen kann, wo du jetzt halt hunderte, tausende von Männern inspirierst, irgendwie ihre Emotionen zu teilen. Ja, finde ich irgendwie Wahnsinn. Also ich dachte wirklich, als du es erzählt hast, ich war so, okay, das ist ja, als hätte das irgendwie so ein, ja, so ein Autor geschrieben oder so, weißt du?
Ja, also ich glaube sehr stark an Schicksal, also wirklich. Und ich glaube sehr stark, dass es so alles meant to be war und auch die Menschen, die ich im Moment kennengelernt habe, auch für Hot Boys Cry, es ist alles so, so verbunden irgendwie und alles irgendwie Energie, die sich so anzieht. Und deswegen ist wir hatten letztens eine Cry-Session, also ich nenne unsere Community-Events Cry-Sessions. Wir hatten jetzt 3 Stück. Wir gehen diesen Samstag Eisbaden, falls ihr noch Lust habt.
Geil.
Im Plötzensee.
Liebe Eisbaden.
Wir haben so ein Heated Tent.
Wann macht ihr das?
Samstag um 16.30 Uhr. Mit okay. Noah, das ist ein ehemaliger, also ist ein Wim Hof Coach auch, der Wim Hof Atmung hier so ausgebildet ist. Der hat einen Heated Tent am Plötzensee und dann werden wir erstmal atmen und dann Ice Bathing, also in den Plötzensee gehen und danach noch am Feuer eine Sharing Session machen. So, das sind so die Cry Sessions und bei der letzten Cry Sessions hatten wir eine Breathwork Session und es war meine erste, glaube ich, so geführte Breathwork Session mit einem Coach und das war so krass, weil in den ersten 15 Minuten beim Atmen dachte ich so, boah, ich muss das abbrechen, geht gar nicht mehr und dann bin ich in so eine richtige emotionale Phase gekommen, wo ich so angefangen habe zu weinen und zu schluchzen. Und dieser ganze Druck irgendwie so, ich bin in diesen Druck so eingetaucht und der ist irgendwie so komplett so von mir abgefallen irgendwie. Und dann nachdem ich so wirklich stark geweint habe, kam ich in so einem fucking Zen-Moment. So. Und ich dachte einfach nur, und jetzt zurück zu dem, was ich sagen wollte, ich bin genau hier, wo ich sein soll. So, und diese ganze Reise, die hat einen Sinn gehabt und jetzt bin ich hier und ich bin so glücklich und es ist perfekt so. Und das hat mir irgendwie viel gezeigt. Also natürlich hat es jetzt nicht die ganze Zeit angehalten und ein, zwei Tage später so, oh fuck, ey.
Ich brauch die nächste Session.
Aber das war ganz schön und ich glaube, es gibt so ein paar Methoden, die wir anwenden können, um so zu uns zu kommen und ich glaube auch, dass es ein wichtiger Teil von der Marke auch ist. Ja.
Krass. Ich finde es total aufregend, mit wie viel Leidenschaft und Herz du bei dieser Sache bist, oder? Ich habe das Gefühl, man merkt das so richtig mit allem, was du, also wie wichtig dir dieses Thema ist und wie sehr du da drin steckst. Und vielleicht mal, ich versuche das mal so ein bisschen die Marketing-Magic dahinter zu dekodieren. Ja. Also weil, was mir auffällt ist, im Endeffekt springst du ja, ich hab heute so ein geiles Zitat gehört, das ging so, people spend more time in culture than in your category. Ich fand es so interessant, weil im Endeffekt gehst du ja auch auf so eine kulturelle Bewegung drauf. Es ist ja eine Form von einer neuen Geschlechteridentität, die du positiv promotest, weil, ich sag mal, ursprünglich in der Zeit, in der ich groß geworden bin, da war das männliche Ideal, du musst hart sein, du darfst keine Emotionen zeigen. Du
hörst dich an, als wärst du 50.
Nee, aber es ist ja, ich würde schon sagen, so in der Zeit, in der ich groß geworden bin, musst du dieser harte Junge sein, du musst irgendwie das Alpha sein, so dieses Macho-Männchen.
Und so bist du aber gar nicht.
Nee, nicht, aber ich glaube, dieses Level an Emotion zeigen und da mit seinen Gefühlen darüber zu sprechen, das zu umarmen und da positiv mit umzugehen, das ist ja schon gerade so ein kulturelles Bedürfnis, auf das du draufspringst. Draufspringst klingt so negativ, dass du umarmst oder dass du kapitalisierst. Und da baust du jetzt ja gerade eine Marke drumherum, die genau für diesen Wert, für diese Haltung steht. Und diese Marke funktioniert eben über die Statement Fashion und über Events. Das finde ich interessant. Ne? Das heißt, ihr habt Zusammenkommen, wo ihr in Real-Life-Experiences habt, die auch, es klang gerade fast schon therapeutisch, ne? Also angeleitet, therapeutisch, Emotionen teilen, Erfahrungen teilen und so im Endeffekt die Marke aufladet. Ne? Ist das richtig konstruiert? Ja. Wie würdest du das beurteilen, ja?
Ja, absolut. Also, genau, ich glaube, es gibt so verschiedene Ebenen. Das Lustige ist, dass auch viele zu mir gesagt haben, Alex, das ist keine Marke. Das ist keine Marke, was du baust. Das ist eine Bewegung. It's a movement.
Das ist ja mega geil.
Das ist einfach positiv.
Ja, mega. Ja. Und ich dachte da gar nicht dran. Ich dachte, ich baue halt wieder so meine Statement-Marke auf. Mhm. Und das ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass das auch wirklich mehr Potenzial hat als so eine klassische Fashion-Marke, sage ich mal. Mhm. Und ich bin jetzt eigentlich für mich so zu dem Schluss gekommen, dass es halt eine Movement-Brand ist. Also es ist eine Marke, die gleichzeitig auch irgendwie eine Bewegung darstellt. Und ich glaube, die verschiedenen Ebenen ist zum einen klar, die Kleidung, und es war auch immer das, was ich machen wollte, Kleidung als Medium zu nutzen, die Botschaft nach außen zu tragen. Und wenn du jemanden vor dir siehst in der U-Bahn oder im Fahrstuhl oder egal wo, du weißt, du liest die Message, du denkst dir, cooler Spruch vielleicht oder identifiziere ich mich oder startet wahrscheinlich auch viele Gespräche. Also wie viele Gespräche ich allein schon durch mein Sweater oder die Cap hatte und Leute angesprochen haben, ey, cool, was bedeutet das, was steht dahinter? Also ich glaube, das ist so der erste Punkt, weil klar, man könnte es auch irgendwie so aus Marketing-Sicht nehmen. Du hast wandelnde Werbetafeln für deine Marke, wenn du so einen großen Sweater oder T-Shirt oder Cap trägst, weil Leute halt einfach die Marke bekannt machen, dadurch, dass sie sie tragen. Das ist ja nicht so, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Seifenbrand habe und der Seifenspender steht bei mir zu Hause und Leute sehen es ja nicht sozusagen. Mhm. Deswegen ist es aus Marketing-Sicht natürlich mega cool, dass du das halt immer tragen kannst so und das nach außen trägst und gleichzeitig eine Billboard hast von Leuten, die halt außen rumlaufen. So, ich glaube, das ist so die erste so aus Produktsicht und ich glaube so aus Community-Sicht und so, da glaube ich stark daran, diese Offline-Community aufzubauen. Deswegen habe ich da auch wirklich, oder will ich mir da auch viel Mühe geben, wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Also, dass du wirklich mit Expertinnen zusammenarbeitest, die sich halt irgendwie auch auskennen. Also einen Breathwork-Coach, der ausgebildet ist oder eben jetzt einen Wim Hof-Instructor oder der das eben schon irgendwie professionell machen kann, auch mit dem Eisbaden. Ich glaube, wenn ich mich da hinstelle und so sage, so, jetzt lass mal ein bisschen atmen, ich ziehe mir davor irgendwie zwei YouTube-Videos rein, dann klar, könntest du vielleicht auch so eine kleine Community aufbauen, aber welchen Mehrwert hast du dann wirklich so für die Community? Genau, also ich glaube, das sind so die zwei wichtigsten Ebenen und die dritte Ebene, die ich dann halt noch mit aufbauen will, ist das ganze Thema Content. Ich glaube, es hat sehr viel Potenzial an Content, wenn man es richtig macht. Ein Format, das ich etablieren will, heißt Cry Stories. Das heißt, ich will, so wie ich es bei La Deutsche Vuelta auch gemacht habe, in die Straße gehen und Männer fragen, wann sie das letzte Mal geweint haben, warum sie das letzte Mal geweint haben, was ihre Freundin sagen würde, dass man eben immer sozusagen wieder dieselben Fragen stellt, dass man halt gut cutten kann. Das hat bisher schon auf TikTok ganz gut funktioniert, was ich sehr gerne machen würde im Fitnessstudio.
Mm. Oh ja.
Also so wirklich so Alpha-Males, muskelbepackt, stehst da und fragst sie halt. Weil ich glaube, das ist so Spannende. Und das hat halt, glaube ich, auch viel Viralitätspotenzial oder was glaube ich, einfach entertaining ist. Also
voll.
Das so zum Content, Cry-Stories und nebenher eben auch diese Videopodcast, Cry-Challenge. Weil ich habe ja auch eine Hot Sauce entwickelt hier in Berlin, die Hot Boys Cry Hot Sauce für die ganz besonders toughen Alpha-Männer, die nicht weinen können sozusagen.
Ja, der Hot Sauce ist auch eine Berliner Company, oder? Sind die das? Mit diesem Schnurrbart, oder?
Genau, mit dem Schnurrbart, wie heißen die?
Weiß nicht, Crazy Bastard oder?
Crazy Bastard, ja stimmt, okay. Und mit denen hast du ein eigenes Produkt gelauncht?
Eine neue entwickelt, die noch schärfer ist sozusagen als die anderen Hot Sauces, die sie haben, die aber auch echt sehr lecker ist. Und die Hot Sauce, die kommt dann bei dem Podcast zum Einsatz, weil wir dann eben 3-4 verschiedene Wing-Runden haben, also so Hot Wings, für Vegetarier dann halt Cauliflower Wings. Und mit jeder Runde werden die Soßen schärfer, die wir dann essen, und die Fragen emotionaler. Und das ist dann meiner Meinung nach eben ein Podcast, den es bisher auch noch nicht so wirklich gibt, wo Männer eben hauptsächlich auch mal über ihre Struggles reden und der idealerweise Männer zum Weinen bringt. Also hat mich auch letztes Mal zum Weinen gebracht. Und meine Idee ist es dann als Co-Autor-Post vor allem mit großen Persönlichkeiten dann zu machen, um eben auch eine gewisse Reichweite zu erzielen. Und das sind so an die Formate, an die ich zumindest contentmäßig sehr glaube. Und was sehr spannend ist, ich hatte für den Launch 0 Euro Paid Social ausgegeben. 0 Euro. Es ging alles nur irgendwie über ein paar Seedings, die rausgingen. Und der Launch war ja schon, also das meiste, so 80% war nach ein paar Stunden ausverkauft. Und da bin ich irgendwie auch schon stolz drauf. Und ich fange jetzt irgendwie ein bisschen so Paid Social zu schalten. Weil das kam irgendwie auch als Feedback von vielen Kundinnen, dass sie so sagen, yo, ihr schaltet ja gar keine Werbung, schaltet mal mehr Werbung. Und das war auch das erste Mal so, dass ich das hier von jemandem gehört habe.
Also, schaltet mal
mehr Werbung. Und ich so, okay, mach ich. Und jetzt habe ich so den ersten Test so laufen, aber das ist so der jetzige Stand.
Okay, spannend. Und auf was für einen Content schaltest du die Werbung? Also weil alles, was du gerade erzählt hast, ist ja sehr brand-heavy, was ich total geil finde, weil ich glaube, so baust du halt eben Marken auf und sie emotional und fast schon ja an dieser Schnittstelle so zwischen Psychologie und Soziologie irgendwie, ne? Mit dieser Cry-Challenge, Kultur, der Podcast, ja. Kultur. Also das schaltest du dann da Content drauf oder hast du dann auch so Produkt-Content, den du quasi bewirbst? Kauf die Cap, kauf den Hoodie. Wie sieht das aus bei dir?
So Produktbilder quasi.
Genau, also beides. Also
okay.
Muss man, glaube ich, auch ein bisschen testen, was so am besten funktioniert, welche Plattform am besten funktioniert. Ich sehe viel Potenzial auf TikTok, habe aber im Moment halt nicht die Ressourcen, irgendwie beides so aufzubauen. Genau, deswegen, ich glaube, so eine Mischung. Ich kann mir vorstellen, dass so Produkt-Carousels ganz gut funktionieren, weil die ja auch schon auch sehr ästhetisch meiner Meinung nach aussehen. Deswegen glaube ich, kann beides gut funktionieren. Ich glaube, so eine Produktslide, wo man so ein bisschen die Story erklärt, warum ist das Thema wichtig, glaube ich, kann man auch gut nutzen. Aber ich denke, das werden dann die Tests auch so ein bisschen zeigen.
Spannend. Ich finde das total spannend. Also hast du dir da im Vorhinein krasse Gedanken zu gemacht und wie so einen Plan gemacht, wie du das jetzt alles launchst mit dem? Also weil ich, worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, dass halt gerade diese Real-Life-Connections, Events und so, ist ja gerade in jedem 2025 Trend-Report drin. So. Deswegen die Frage, und das ist, beide Antworten sind total legitim und gut. Ich habe mich nur gerade gefragt, ob das irgendwie so intuitiv passiert ist, weil du gesagt hast, okay, ich will mit Leuten zusammen sitzen und mich austauschen, oder ob du dir das schon im Vorhinein überlegt hast, als du die Marke gebaut hast im Kopf, okay, und das soll ein Teil davon sein, weil das ist jetzt nach Corona in der jungen Generation super relevant.
Eher intuitiv. Also ich bin jetzt nie jemand, der sich so krass so die Trends-Reports reinzieht und sagt, basierend auf den Insights muss ich jetzt das und das machen. Es hat halt super gepasst. Also auch mit dem Cry, das hatte ich ja gerade vorhin schon kurz angeschnitten, so geil. Also du kannst halt so viel draus machen. Also Cry-Sessions, Cry-Challenge, Cry-Stories, Cry-Basics zum Beispiel, eine Basics-Kollektion. Deswegen hatte ich mir, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe mir am Anfang schon viel Gedanken gemacht, aber jetzt nicht so, was sind die Trends, was muss ich jetzt richtig machen, sondern was würde zur Marke irgendwie passen.
Ja, das finde ich so spannend, weil das hätte ich auch gedacht, deswegen habe ich bei dir auch irgendwie gedacht, aber dennoch finde ich es irgendwie crazy zu sehen, wie viel du halt intuitiv laut Zahlen, Daten, Fakten richtig machst. Weißt du, was ich meine? Weil dieses In-Real-Life-Connections, ich kann es mir nie merken, nie. IRL, ist ja wirklich, also es ist wirklich in jedem Trendreport, jede Brand, irgendwie jetzt schafft wieder Connections und alle treffen sich, also diese ganzen Sunday Running Clubs und so, sind, glaube ich, da gutes Beispiel für. Deswegen finde ich das total, ja, total spannend. Und auf Social hast du da so, meine nächste Frage, hast du da so deinen Key Driver bis jetzt identifiziert, wo du sagst, boah, okay, das war die eine Sache, die hat bis jetzt richtig, richtig gut geklappt, die werde ich immer wieder machen. Das hat den Launch richtig krass nach vorne gepusht.
Ja, also authentische Influencer würde bei mir hoch auf Nummer 1 stehen, glaube ich. Also es ist ein, jetzt mittlerweile auch eben ein guter Freund, der Leon, mit dem ich auch ganz am Anfang schon früh Content gemacht habe. Und der
Skincare? Leon Skincare?
Leon Labu.
Ah, okay.
Genau. Und,
den Stalkerchen.
Der passt halt zu 100% meiner Meinung nach halt zur Marke.
Ach, stalken.
Und
also warum passt der? Weil ich finde, wir haben auch oft auch die Diskussion, ne? Woran wählt ihr jetzt Influencerin aus, Creatorin? Woran machst du das fest, dass der so gut passt?
Ich glaube, das kann man auch nur auf persönlicher Ebene meiner Meinung nach dann festmachen. Also mein Ziel ist es schon irgendwie eine sehr persönliche Connection dann auch mit den Menschen irgendwie zu haben. Und ich glaube, man merkt das auch. Ja, es ist super schwierig, glaube ich. Aber da war zum Beispiel so ein Co-Autor-Post.
Ach ja, das ist ja süß.
Das, die Geschichte halt dazu. Ich glaube, die Geschichte ist halt so wichtig, weil ja, es gab dann irgendwie auch eine größere Person, die gepostet hat, hier Love Brand, kauft es mal. Und es hat, keine Ahnung, 8 Bestellungen. Und ich glaube, allein durch diesen Co-Autor-Post damals mit Leon, das waren irgendwie wahrscheinlich 50-60% irgendwie der krass Bestellungen. So ein Co-Autor-Post mit einer Story halt dahinter. Und ich glaube, deswegen hat sowas einen riesen Impact.
Ist er noch auf dem Profil, der Post?
Ja, ist auch bei Hot
Boys Cry. Machst du den ganzen Content selbst? Also ja, auch die ganzen Graphics und so?
Das meiste, also 99%.
Hast du so einen Graphic Background oder sowas? Also, weil ich meine, das ist ja schon, also das sind jetzt keine CGI-Animationen oder so, aber also auch die ganzen Bilder und so.
Schon todesästhetisch, ja. Ich finde es sehr sleek, ja.
Ja. Also da muss ich auch wirklich dazu sagen, dass ich da schon eine Hilfe bekommen habe, so Templates halt am Anfang. Also das war, glaube ich, auch eins der besten Investments, die ich machen konnte. Das war eine ehemalige Kollegin, die auch
in der Deutschen Vulva. Ich wollte gerade sagen, wer ist Alex? Der hat Co-Founder bei sich stehen, aber das bist du. Gott, ich habe mich hier tot geklickt bei Instagram. So.
Genau, und die hat eben die Templates gemacht und dann kann ich das selber anpassen. Cool. Also ich würde schon von mir, also ich mache eigentlich das meiste selber, aber so ein Template gibt mir zumindest den perfekten Rahmen, wo ich weiß, okay, das kann ich jetzt so grafisch umsetzen, sieht gut aus. Ich glaube, vor allem für den Start ist es mega, mega gut, weil ihr wisst ja selber, wie viel Freelancer oder eine Agentur halt dann auch kostet, irgendwie den Content halt so umzusetzen.
Natürlich.
Was spannend ist, was ich mir auch überlegt hatte, ich hatte letztens mit, war ich auf so einer krassen Konferenz, irgendwie nur krasse Gründer, und da gab es einen, der auch bei Forbes 30 Under 30 ist, und der hatte drüber geredet, die haben irgendwie so ein Climate-Startup, und der hat über Content geredet, und die machen so Clean-Ups. Der hat jetzt irgendwie 3 Millionen Follower auf TikTok. Gesundheit. Über, weiß ich nicht, ein paar Monaten oder bekommen. Und was der gemacht hat, der hat nur Content zu einem Thema gerepurposed und halt irgendwie so von Leuten gepostet, die halt so Flaschen gesammelt haben. Und allein dieses, weil er immer nur dasselbe Content in demselben Thema gepostet hat, haben die jetzt 3 Millionen Follower. Und da stelle ich mir halt so ein bisschen die Frage, vielleicht habt ihr auch eine Meinung dazu. Ich finde, Ästhetik hat einen großen Einfluss auf die Marke und wie die Marke wahrgenommen wird. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf TikTok jeden Tag irgendwie emotionale, wo Männer weinen oder über ihre Struggles reden, posten würdest, ob das dann so genauso funktionieren würde. Wisst ihr, wie ich meine?
Ja.
Du meinst versus ein gestilisierten.
Ich mache die ganze Arbeit und ich gehe in die Straßen und ich spreche die Menschen an. Und
ach so, oder du meinst so fremde Ausschnitte, oder wie?
Korrekt, einfach fremden Content repurposen. Da gibt es eine Marke, die heißt Change, Change. Die ist riesig. Und es sind so eine mega Social Impact Brand, die auch ihre T-Shirts und so vertickt. Und die haben 1 Million oder 2 Millionen Follower. Und es sind einfach zwei White Dudes, muss man auf Instagram schauen, die einfach nur jeden Tag krassen Content reposten oder repurposen von anderen Profilen. Mehr machen die nicht. Das ist unglaublich.
Das ist eigentlich crazy, weil ich glaube, also ich hätte gesagt, diese Zeit, ich weiß, dass es so, ich würde sagen, 2015 oder sowas, gab es immer so eine krasse Welle. Und das waren ja wirklich, es gab ganz, ganz viele Profile, die haben einfach nur Content aggregiert, also kuratiert, eigentlich wie so ein Magazin. Genau.
Kuratiert.
Die hatten mega guten Geschmack, super viele Fashion, Fashion-Seite, ich meine auch Heiß Nobalt, die hat teilweise auch wirklich einfach crazy Designs von komplett abgespaceden Artists gefeatured, die jetzt gar nicht bei denen verfügbar waren, aber um so um diese Marke, diesen Wert von, okay, out of space, high-end fashion zu platzieren. Ja. Und ich habe so, also ich hätte jetzt gesagt, dass die Algorithmen haben sich ja vor ein paar Jahren umgestellt und eigentlich duplicated Content killen. Also die checken ja, okay, der Content ist schon mal live gegangen. Wir wollen eigentlich wieder neuen, originellen Content. Mhm. Und mein Argument wäre eigentlich, dass die Algorithmen das abstrafen müssten. Also mich wundert das total, dass das immer noch gut funktioniert. Und ich habe da eigentlich auch lange keinen Success-Case mehr von gehört. Aber scheinbar scheint es ja noch zu funktionieren. Ich weiß nicht, was der Hack ist. Vielleicht irgendwie leichtes Editing mit Text-Overlays. I don't know. Ja. Wundert mich so ein bisschen. Ja. Ich würde auch immer sagen, das ist ein heißes Pflaster, weil im Endeffekt finden die Plattformen das garantiert nicht geil. Und die müssen einmal irgendwie ein technisches Update durchbringen. Ja. Und ich hab, also aus meiner Wahrnehmung glaube ich, kriegst du deine Geschichte besser erzählt, wenn du wirklich originellen Content machst, der zu dir und zu der Brand passt.
Ja. So. Ich habe die gerade auch noch mal ein bisschen gestalkt. Also ich finde, die machen das schon ganz gut in dem Sinne, dass sie halt schon den Content repurposen, der generell einfach gut zu ihrer Brand passen würde. Ne? Also dann haben sie zum Beispiel hier irgendwie I'm pro black, pro brown, pro whatever. Und dann haben sie daneben halt irgendwie eine Stat zu Minorities. So dass das passt irgendwie. Und das sieht auch ganz cool aus. Und da steht auch immer darunter irgendwie posted with consent. Aber die haben das ganz cool so durchgemischt. Ne? Also dass es eigentlich auch als ihr eigener Content durchgehen könnte.
Ja,
und darunter steht dann immer so posted with consent.
Genau.
Aber ich sehe das genau wie Pascal. Also im Endeffekt werden die Plattformen wollen das halt nicht. Die Plattformen wollen ja, dass du eigenen Content hochlädst und dieses die Abstrafung. Und ich glaube halt auch tendenziell, klar, wenn du mal so ein bisschen wie UGC, ne, wenn du jetzt ein geiles Video hast, auf dem du getaggt wurdest, lässt du dir das ja auch schicken und machst das vielleicht nochmal in einem Recap oder so. Das muss sich halt irgendwie in Grenzen halten. Und ich glaube, gerade wenn das eine Brand ist, die auch irgendwie so eine Mission hat, eine Vision, oder das hast du ja, einen sehr starken Stand, dann ist es umso wichtiger, das auch zu protecten irgendwie, weißt du? Und das zu schützen und zu gucken, okay, wie sieht das aus? So, ja. Und da vielleicht eher, wie du sagst, die Community in IRL-Events mit aufzunehmen, mitzunehmen, da irgendwie mehr Content zu kreieren. Ne? Bei so einem Event, da geht ja wahrscheinlich auch voll viel live. Da machen die Leute Fotos, da machen die Leute Videos, die dann anzuschreiben und sagen, hey, kannst du mir das schicken? Das, glaube ich, führt in den Long Runs zu einer stärkeren Brand.
Und was auch sehr spannend ist, also ich habe mir überlegt, wie kann ich diese engste Community wirklich am besten nutzen irgendwie auch? Oder wie kann man da wirklich, wirklich eine enge Community aufbauen? Und ich dachte am Anfang an diesen Broadcast-Channel das war schon wieder zu wide.
Hast du es probiert?
Nee. Okay. Dann dachte ich an eine WhatsApp-Gruppe, hatte ich auch erstellt. Aber was jetzt wirklich gut funktioniert, ist eine private Insta-Gruppe. Also wahnsinnig gut. Ja. Kleines Beispiel, ich arbeite gerade an einem zweiten Teardrop, muss ich ja später mal zeigen, mega geil.
Ja.
Warte, was ist ein
Teardrop? Ich will übrigens den Hoodie auch haben.
Ich finde auch, ich will
alles.
Was ist ein Teardrop?
Na, also so ein bisschen mit dem Namen, dem ich auch gespielt habe.
Fashion Drop. Okay, das ist der zweite Drop, einfach du nennst es halt nur Teardrop.
Ja, ich nenne es halt Teardrop, weil es ja dann zur Marke
passt. Das ist genial, ja, ist gut.
Und der zweite Teardrop, der kommt jetzt im März und der geht über das ganze Thema Therapy.
Geil.
Und das Lustige war, ich hatte halt so zwei Vorschläge irgendwie so mit in diese private Instagram-Gruppe gebracht, hat's gepostet und kein Scheiß, nach einer Stunde hatte ich das fertige Design, das ich jetzt produzieren lasse, mit der Community. Und einer aus der Community hatte das Design gezeichnet oder einen Teil davon noch. Hab's schnell rübergeschickt bekommen per WhatsApp. Wirklich kein Scheiß. Hä? Per WhatsApp rübergeschickt bekommen, in Illustrator eingefügt, nachzeichnen lassen mit AI. Und jetzt habe ich das Design wirklich.
Crazy.
Next
Level.
Das war krass.
Wie ist der Journey in diese Gruppe? Also wie kommt man in diese Gruppe rein?
Pascal, ja, in asking for a friend. Asking for a friend,
aber ich finde es schon total interessant, also weil vielleicht einen halben Schritt zurück, also die Ems ist, ich müsste das mal checken, aber ich glaube, die Ems ist das am stärksten wachsendste Placement auf Instagram und kaum, Brands nutzen es kaum, weil es auch irgendwie weird ist, wenn man mit der Brand so chatten, außer du hast irgendwie so Customer Service Fragen, aber ich denke mir jedes Mal so, hey, da ist so ein krasser Need und Marken müssen ja eigentlich genau auf diesen Need draufgehen. So, und jetzt hast du scheinbar irgendwie einen geilen Weg gefunden. Ich finde es total spannend. Wie ist das? Also wie kommt man da rein? Wie
also es sind jetzt so 120 Leute drin.
Ja.
Ich würde sagen so 30, 40 Heavy Engagers. Und der Rest stimmt dann fleißig auch mit ab. Und es ist Invite-only. Und die Events waren der Trigger, die einzuladen. Ich hatte mir schon überlegt, dass man bei einem Event oder bei dieser Movie Night, ich hatte ja zum Launch eine Hot Boys Cry Movie Night organisiert mit 50 eher reichweitenstarken Personen, auch 50 Männer einzuladen, die bei einem super emotionalen Film in einem geilen Kino zusammen weinen. So, das war die Idee.
Geil.
Und dann kam halt irgendwie so, ja, 50 eben Boys. Und da hatte ich mir überlegt, okay, so ganz oldschool so eine Liste rumgehen zu lassen, wo man halt seinen Namen einträgt und dann werden die halt eingeladen in die Gruppe. Haben wir jetzt nicht gemacht, aber natürlich haben wir alle Namen notiert und haben dann alle gefragt per DM, ob sie Inhalt in die Gruppe wollen. Und durch die Events ist so die Gruppe entstanden, genau. Und das heißt,
krass,
eigentlich nutze ich die Offline-Events auch wirklich, um halt die engsten Community-Members halt damit auch einzuladen. Und oft werden wir eben, oder werde ich auch eben angeschrieben von Leuten, ja, ich habe gehört, da gibt es diese Gruppe, kann ich da auch rein sozusagen.
Hey, funny.
Und dann kannst du die eben auch manuell hinzufügen. Aber ich glaube, das ist halt super cool, um das halt auch zu kuratieren und halt auch zu schauen, dass man halt wirklich einen Safe Space schafft. Weil das fand ich spannend beim ersten Event, dass es wirklich oft eben die Menschen wirklich Gefühl haben, okay, das ist wirklich ein Space, da fühle ich mich wohl und da kann ich eben auch Sachen teilen.
Sind die alle alleine gekommen, die Männer, oder konnten die alle jemanden mitnehmen?
Ja, teils, teils. Hm. Teils, teils. Einige haben welche mitgebracht, andere, also komplett allein, fand ich auch cool.
Cool.
Ja. Und die erste Session, die wir hatten, war eben mit einem Psychotherapeuten auch, der auch super cool ist. Umut heißt der, mega, mega cool, passt perfekt zur Marke und er hat auch nochmal so ein bisschen aus therapeutischer Sicht das ganze Thema Männer und Gefühle beleuchtet. Und danach haben wir wirklich so, also auch ins Publikum dann die Frage gestellt, weil es ja auch schon sehr sensibles Thema ist. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn sich einer öffnet, dann öffnen sich alle, so diese Icebreaker. Ja. Und das fand ich auch cool bei der Gruppe. Weil wenn du da in der Gruppe einfach Leute hast, die sich öffnen, dann wissen die anderen, yo, Safe Space, ich kann das hier auch
voll
teilen.
Ja.
Aber super aufregend. Es wäre gerade nochmal einfällt, wie denkst du über das Thema Targeting nach? Also klar, es ist irgendwie naheliegend, Männer, die über ihre Gefühle reden wollen, ja, aber wie kommst du jetzt daran? Also denkst du beispielsweise in Communities, man könnte ja sagen, okay, in Breathwork-Communities oder Self-Care-Communities oder du hast eben diese Fitness-Bubble angesprochen.
Longevity.
Ja, genau, oder sagst du einfach, nee, alles egal, ich mache einfach Content, der sich um dieses Thema dreht und über diesen Content targetiere ich, egal wo die Personen herkommen.
Mache ich mir öfters Gedanken zu. Also meine Anfangsidee war zum einen sehr in diese Creative Bubble zu gehen, weil ich meiner Meinung nach auch, was ich so sehe, dass viele Kreative sich halt sehr damit identifizieren können. Also KünstlerInnen, SängerInnen, ja, aus der Filmindustrie, also Graphic Designers, also alle aus der Kreativindustrie, meiner Meinung nach, haben jeder schon mal diese Phase, diese tiefen Phasen gehabt und können sich damit identifizieren und finden, glaube ich, die Botschaft gut. Also das ist so, war meine erste Hypothese, die sich, glaube ich, bestätigt hat. Die zweite Hypothese war, dass es viele auch vielleicht feministisch orientierte Frauen auch gut finden, weil hier, ich kaufe den Pulli meinem Freund, weil ich finde das wichtig, dass Männer Gefühle zeigen. Das hat sich auch, glaube ich, bewahrheitet, weil 50% oder 55% der Follower Frauen sind.
Interessant.
Ja, und dritter Punkt, so mehr in diese Founder-Ebene will ich noch ein bisschen gehen, weil jo, wenn du mit 20 irgendwie ein Milliarden-Ding gefoundet hast, du musst ja auch irgendwie damit umgehen. Irgendwie.
Hast du auf jeden Fall schon mal gecried.
Ein oder andere Träne verdrückt, ja.
Und deswegen glaube ich auch diese Founder-Community. Aber da da habe ich jetzt noch nicht so gezielte Maßnahmen so unternommen. Also gibt ja auch irgendwie so Founder-Meetups und keine Ahnung was, da könnte man, glaube ich, noch mehr reingehen. Aber dadurch so, dass ich wieder mal mehr oder weniger ein One-Man-Team bin im Moment, ja, so wo fängst du halt an irgendwie? Und oder klar, was hat den meisten Impact? Und ich glaube einfach, dass durch den Content, durch den Podcast kann man halt einfach am meisten Reichweite dann oder am meisten Impact dann generieren, als wenn ich jetzt jeden Founders Club oder Breathwork Klar. Club oder keine Ahnung was persönlich anschreibe, mit denen Call mache und wie können wir das machen.
Ja, irre. Ich muss sagen, ich bin echt richtig begeistert. Ich würde sagen, wir haben fast selten, also wir haben immer gute Leute im Podcast, aber fast selten in so einer Tiefe, also wie du über das Targeting denkst, wie du den Content strukturiert hast, wie du, was für einen kulturellen Purpose du mit dieser Marke aufbaust. Ich finde das so konsistent und kohärent und so geil erzählt. Ja, und weißt
du,
was das Krasse ist?
Also, ich glaube, dass du ganz viel einfach intuitiv nach Bauchgefühl machst. Und das bin ich. Ich bin halt auch so ein richtig krasser Bauchgefühlmensch und du bist halt das Gegenteil, ne? Was super interessant ist.
Ja, aber es fühlt sich richtig gut an, als Gesamtkonzept. So.
Ja, genau, aber ich finde das super spannend, weil ich glaube, dass halt oftmals kann man Dinge so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, aber so, du kannst dir sonst nicht viele Trendreports angucken und Zahlen, Daten, Fakten, ist auch alles total wichtig, don't get me wrong, ich meine, ich habe eine Agentur, wir beraten danach so, aber es ist total schön zu sehen, wenn sowas so organisch und irgendwie nativ entsteht. Und es wirkt bei dir nicht so, als hättest du dich hingesetzt und hättest dir überlegt, okay, wie sieht diese Marke sonst jetzt aus, sondern dass es wirklich aus einem eigenen Gefühl entstanden ist und dass du dir dann überlegt hast, okay, wie kann ich dieses Gefühl oder diese Mission an andere Menschen da draußen tragen? So, und die Ideen, die du hattest, die sind halt zufälligerweise alle derbe smart und funktionieren, aber es ist nicht so, als hättest du dich hingesetzt mit deinem Angel-Investor und hättest irgendwie den Businessplan für die nächsten 10 Jahre geschrieben. Weißt du, was ich meine? Aber es sind halt voll viele Dinge, die genau in so einem Plan wahrscheinlich auch aufgeschrieben werden worden, so rum. Aber dadurch, finde ich, ist es total sympathisch und wirkt einfach unglaublich, ich hasse dieses Wort, authentisch, aber echt und nahbar und real und ja, ist einfach voll schön, macht Spaß zuzuhören.
Richtig geil. Ja. Ich glaube.
Ja. So viel Blumen.
Es lacht.
Also
so
Leute, ja, supportet ja, das. Checkt genau. Die
Wir verlinken natürlich
ja,
alles.
Ja, genau. @hotboyscry wahrscheinlich, ne? Auf allen Plattformen.
Ah ja, vielleicht noch eine lustige Story. Die ist auch nicht lang. Also im Grunde genommen kann Hotboyscry nicht gefunden werden, wenn du es eingibst, wie es ein normaler Mensch eingeben würde mit Leerzeichen, weil dann Child Abuse is Illegal kommt.
Was?
Und ich glaube, dass ich bei weitem mehr Follower hätte. Bei weitem, wirklich, wirklich weitem mehr Follower hätte. Oder mehr Leute zu der Marke kommen würden, wenn fucking Meta das gelöst hätte. Und da bin ich seit 2 Monaten dran und krass. Die sagen halt einfach, yo,
ja,
I
wegen
don't
Hot,
give a fuck.
Ja, wegen Hot Boys.
Wegen Hot Boys.
Weil Boys ist halt Junge. Ja,
aber wer denkt denn da dran?
So. Meint ihr, wenn Mark Zuckerberg jetzt sowieso alles abreißt, was an Content-Filtern niemals da war, ob das vielleicht auch wegfällt? Mm. Who knows?
Wahrscheinlich.
Ja, krass.
Ja, es ist krass, weil klar, das ist so wie, wenn man jetzt sagen würde, ja, heiße Mädchen.
Hot Girls Cry, ja. Wäre wahrscheinlich.
Aber wenn du Hot Boys nur, also nee, okay, sobald du das Leerzeichen reinballerst, dann
genau, also
das
wenn du
es
zusammenschreibst, dann wird man gefunden. Mit krass. Leerzeichen, aber jeder gibt es ja mit Leerzeichen ja. ein.
Boah, wäre das richtig noch, krass gewesen.
Bei TikTok ist es nicht. Übrigens.
was sagt uns das jetzt? Wollen wir noch sagen?
We are sold out. Reply to the story if you want guest list. I want guest list and I want the next drop.
Genau, also alle diese wichtige Bewegung supporten auf jeden Fall. Handy genau. raus, direkt ein Follow da lassen.
Auf jeden Fall.
Geil. Hey, mit Blick auf die Zeit, ich glaube, wir müssen so
ja,
leider
wir müssen,
zu unserem
also
ich fand es richtig, richtig stark.
Wir, ich würde sagen, wir machen mal ein Follow-up so in einem halben Jahr und gucken, wo du dann bist, oder? Ich glaube, das wäre richtig spannend.
Gerne.
Geil.
Richtig gut. Hey, wir haben unsere Abschlussfragen noch, Paulina.
Unsere Abschlussfragen. Oh Gott, wir haben 2 Abschlussfragen. Also, Frage
haben wir
Nummer
nicht geschickt,
eins.
Da musst du ein bisschen freestylen.
Was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Das kann eine Marke sein, das kann eine Collab sein, das kann ein Creator sein, das kann ein Creator-Produkt sein, das kann eine Kampagne sein, das kann ein Post sein, ganz egal.
Diese Jacke fand ich schon ziemlich geil.
Welche Jacke?
Mit den Fingerabdrücken. Habt ihr das mitbekommen?
Nee, erzähl mal.
Das ist irgendwie so eine Jacke, wo sich auch irgendwie die dann wegen der Marke gestritten haben. Aber letztendlich war das so ein Content-Format, dass du eine Jacke hattest und sozusagen alles, was draufgekommen ist, war in so einem Grün Und dann hast du sozusagen die Fingerabdrücke gesehen und keine Ahnung was gesehen, also auf der Jacke. Es war ein total innovatives Konzept. Da gab es jetzt auch einen riesen Markenrechtsstreit, weil das andere irgendwie schon davor gemacht hatten. Genau, okay. Das ist eine.
Wie hieß das? Also wenn ich das jetzt suchen möchte, wie finde ich das?
Oder du musst uns das im Nachhinein schicken.
Ich muss das im Nachhinein schicken.
Dann packen wir es in die Shownotes
ja.
auch.
Okay, ja.
Ich meine, das zweite Beispiel war definitiv Shark Moose mit diesen übergroßen,
ja.
überdimensionalen Sachen, die dann in Real Life gepostet, fand ich auch ziemlich, ziemlich geil.
Machen sowieso so geilen Content.
Ich fand das crazy, wie viel Aufmerksamkeit das geschafft hat und die Idee ist so simpel. Also die besten Ideen sind ja simpel, guten Morgen. Die besten Ideen sind ja simpel, aber zu sagen, hey, ich mach einfach.
Wir müssen nochmal ganz kurz erklären, was die gemacht haben.
Genau, die haben ja im Endeffekt, es war ja schon CGI-Fake, ne? Die haben ja im Endeffekt, ich erinnere mich an Mailand beispielsweise, schön Mailand, schöner Platz da und dann fährt da auf einmal eine gigantisch überproportionale Handtasche durch die Straßen, aber wirklich genau. So groß wie so ein 3-Doppeldecker-Busse.
Ja, mega geil.
Und du denkst dich so, what's happening? Und das ist ja obviously gefaked, also ja. Ziemlich sicher gefaked. Genau, das war letztes Jahr ja auch so ein Movement, wo sehr viele Marken mit so auf der einen Seite mit so Fake-Ads gespielt haben, also Ads gefaked. Da gab es, glaube ich, ganz, ganz tolle Cases und auf der anderen Seite halt wirklich dann man nennt das ja irgendwie Guerilla-Marketing oder Ambush-Marketing, wo man in Outdoor-Orten mit Markeninhalten Stunts kreiert. Ja. So, ne? Aber halt alles virtuell. Ich glaube, ja. Das war das Spannende. Ja, geil, ja. Cooler Case.
Ja.
Ich finde, Jacques Mie macht sowieso so geil.
Machen die nicht für die neueste Kampagne Shot Only on iPhone? Irgendwie sowas habe ich gehört.
Das machen die,
mega, das mega kann gut cool. sein, aber die haben sowieso voll viel Content, von denen ist nur auf dem iPhone geschossen. Das siehst du auch. Ich habe letztens Loewe, ich weiß immer nicht, wie man die ausspricht. Ich sage immer Loewe.
Meine Mom sagt Löwe.
Deine Mutter sagt Löwe, das ist so witzig.
Meine Mom meinte so, ich war in der Parfümerie und ich habe gesagt, ich möchte hier Löwe haben und es gab nichts.
Ich habe das immer, also ich weiß, keine Ahnung. Ich finde, die machen im Moment auch so ein bisschen einen auf Jacques Mue. Jacques Mue, oh Gott, diese ganzen Namen, Leute. Ich bleib bei Burger King, das kann ich aussprechen. Nee, okay, cool. Letzte Frage. Ja. Wer soll nach dir auf diesem wunderschönen Stuhl sitzen? Wir brauchen eine Gastempfehlung.
Na, was sucht ihr denn?
Einfach jemanden, den du inspirierend findest.
Ja,
wo du sagst,
Leute.
Ey, das wäre spannend, der oder die hätte was zu erzählen.
Verrückte Sachen auf Social machen, das ist natürlich immer wichtig. Gern so an Popkultur-Schnittstellen, aber operieren so wie du, finde ich auch cool.
Wir machen so kurze Fahrstuhlmusik, dann kannst du ein bisschen länger nachdenken. 1, 2, 3.
Warum könntet ihr nicht Michael Fritz einladen?
Michael Fritz.
Wer ist das?
Von Viva Con Aqua?
Ja,
super.
Den finde ich cool.
Der Typ ist komplett wild, ja. Ich habe meinen Podcast mit dem gehört. Das ist auch inspirierend. Ciao. Ganz, ganz großartig.
Ganz, 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 ganz Menschenliebe, einfach richtig, ja.
Phänomenal viel.
Geil, okay.
Machen wir.
Mach doch geile Interviews, also cool, ja.
Let's do it. Du, tausend Dank.
Danke für deine Zeit. Wir haben gerade schon gesagt, in 6 Monaten machen wir ein Follow-up und dann gucken wir, wie Hot Boys Cry ist. Leute, kauft den Scheiß, weil ihr wisst, ihr supportet eine gute Story damit.
Yes, safe.
Einen guten Kurs und danke für deine Zeit.
Ja, danke.
Tschüssi.
Ciao, ciao.
Tschüssi.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich muss sagen, ich habe bei diesem Podcast unendlich viel gelernt und bin auch krass inspiriert und habe richtig Lust, loszulegen und getrieben von Alex' Mission, spannende Sachen auf die Beine zu stellen. Ich hoffe, euch geht's auch so. Wenn dem so ist, dann teilt den Podcast gerne mit Freunden und Freundinnen und bewertet uns und am besten natürlich 5 Sterne, weil je mehr Sterne wir haben, desto mehr spannende Leute bekommen wir und desto mehr gute Insights haben wir am Start für euch. Viele liebe Grüße und danke fürs Zuhören.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klar und frei mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell.